Wir gehen weiter in der Epheser-Predigtreihe. Der Text ist das Ende sozusagen vom ersten Block und der erste Block ist der theoretische Teil, den Paulus benutzt hat, einfach wichtige Grundlagen des Glaubens zu erklären. Der zweite Block, Kapitel 4 bis 6, ist dann der praktische Teil. Christlicher Glaube ist nicht nur etwas für unseren Kopf, das wir einmal wissen. Christlicher Glaube ist mehr. Christlicher Glaube heißt Gott kennen, Jesus kennen und Jesus erleben. Das heißt, wir haben eine persönliche Beziehung mit dem Schöpfer. Mit dem Schöpfer des Universums. Großartig, oder? Das ist, wenn du Christ bist, hast du eine persönliche Beziehung mit dem Schöpfer des Universums. Und die Frage ist, wie können wir diesen Schöpfer, wie können wir diesen Gott immer mehr und mehr kennenlernen, indem wir mit ihm reden? Wir können mit dem Schöpfer des Universums reden. Das ist nicht weit hergeholt, das ist ganz normal für Kinder Gottes, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Jesus hat den Weg freigemacht am Kreuz, weil er für uns gestorben ist, können wir mit Gott reden, können wir Beziehung zu ihm haben. Daher können wir Gott begegnen. Wollen wir das heute? Wollen wir Gott begegnen? Jeden Tag? Paulus betet dieses Gebet, was wir gerade gehört haben, für die jungen Christen in Ephesus. Und er will, dass auch sie Gott besser kennenlernen, immer mehr und mehr. Wenn wir uns die ersten zwei Verse anschauen, die Verse 14 bis 15, hier geht es um zwei Dinge, wer Gott ist und was Paulus tut. Übrigens, es ist gut, wenn du die Bibel offen vor dir hast, dass du mitlesen kannst, das ist ganz wichtig. Wer Gott ist, Paulus sagt in Vers 14, wer ist Gott für ihn? Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Gott ist der Vater für ihn. Gott ist nicht der Vater für jeden Menschen. Gott liebt jeden Menschen, aber Gott ist nur der Vater für die Kinder Gottes. Du kannst Gott Vater nennen, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus vertraust, wenn du Jesu Tod in Anspruch genommen hast, wenn du das Kreuz in Anspruch genommen hast. Dann kannst du zu Gott Vater sagen. Großartig, oder? Wenn du Christ bist, dann gilt, Jesu Vater ist auch dein Vater. Gott ist unser Vater. Gott will als Vater angesprochen werden. Er ist allmächtig, er ist heilig, aber er ist Vater. Wer Gott ist. Was Paulus tut in Vers 15, Paulus kniet nieder. Paulus kniet nieder vor dem Vater. Das ist nicht normal, weil Juden sind normal im Gebet, wenn sie gebetet haben, gestanden. Aber Niederknien ist jetzt keine Regel, kein Gesetz, aber es ist manchmal gut. Unser Körper zeigt meistens das, wie es mir im Innern geht. Wenn ich niedergeschlagen bin, reiße ich nicht die Hände auf und juble und renne durch die Straßen. Wenn ich ein Lobpreislied singe, kann ich auch schwer mit Händen in der Hosentasche dastehen oder sitzen. Daher ist es manchmal auch gut, wenn wir niederknien im Gebet vor dem Vater. Wir haben das vielleicht heute verlernt. Was drückt das Niederknien aus? Es drückt einfach aus, dass wir sagen, es geht um Gott, nicht um mich. Es geht um dich, Herr, nicht um mich. Es zeigt diese Einstellung von Respekt, diese Einstellung von Demut. Nicht, ich bin groß, Herr, du bist groß. Ermutigt uns, dass wir einfach hin und wieder niederknien, wenn es passt, wenn es dran ist, wenn wir glauben, okay, ich möchte jetzt meine Demut so zum Ausdruck bringen. Ich möchte diesen großen Gott anbeten und um zu zeigen, wie groß er ist, hilft es manchmal, dass ich niederknie. Wer Gott ist, der Vater, was Paulus tut, er kniet nieder im Gebet. Und jetzt schauen wir uns das Gebet näher an. Paulus betet ein großartiges Gebet hier für die Epheser. Ein Gebet, dass sie Gott erleben, eine Begegnung mit Gott haben. Das ist ein Gebet für Christen, das heißt, das können auch wir beten, sollen auch wir beten. Fünf Dinge, für das Paulus betet. Wofür betet Paulus? Das erste steht in Vers 16. Gottes Kraft in deiner Seele und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Er betet für Gottes Kraft in unserem Inneren, in deiner Seele. Wir brauchen Kraft. Gottes Kraft in uns. Sehnen wir uns nicht danach? Wenn wir Christen sind, kehren wir um von unseren Sünden, vertrauen auf Jesus und dann lebt er in uns durch den Heiligen Geist. Wenn du Christ bist, dann ist seine Kraft in uns, dann ist Christus in uns. Wir brauchen diese Kraft, weil wir selber schwach sind. Gerade in schwierigen Zeiten, gerade wenn wir entmutigt sind. Aber wir erfahren sie nicht immer, oder? Wir wissen zwar, wir haben diese Kraft, aber wir erleben sie nicht immer. Beten wir dafür, dass wir diese Kraft erleben, dass es nicht irgendwas Theoretisches ist, okay, ich weiß, Christus lebt in mir, wow, super, danke, nächster Punkt. Beten wir füreinander, dass wir diese Kraft erleben. Wäre es nicht großartig, wenn jemand aus diesem Raum oder Bruder oder Schwester das für dich heute betet? Wir brauchen Kraft, so wie ein Auto Treibstoff braucht. Okay, die Autos werden immer sparsamer. Man schaut immer, dass sie immer weniger Treibstoff brauchen und weiter fahren können, mehr Reichweite haben. Das ist das Ziel. Aber wir haben eine unerschöpfliche Quelle, wo wir anzapfen können, wo wir die Kraft herkommen. Gottes Quelle ist unerschöpflich. Bei Gott ist genug Kraft vorhanden. Da braucht man nicht sparsam sein mit dem Bitten. Oder wenn Muskeln schwach sind, wenn man eine Krankheit gehabt hat und du hast dich nicht bewegen können, musst du wieder neu anfangen zu trainieren, um zu Kraft zu kommen. Das geht nicht von heute auf morgen, das dauert, das ist ein Prozess, dieses Training. Hartes Training und deine Muskeln werden wieder stark, bekommen wieder Kraft. Beten wir für diese Kraft im Inneren, Gottes Kraft in deiner Seele. Mach Unterbrechungen einfach im Alltag, wo du denkst, ja, ich kann mir jetzt wieder an diese Kraftquelle anzapfen. Oder ich bete für jemanden anderen. Wenn ich gerade kein Gebetsanliegen von dem oder der weiß, bete dieses Anliegen. Das ist nie falsch. Wir brauchen Kraft. Diese Kraft ist so großartig, dass sie sogar, ja, wenn wir an Jesus sehen, Menschen geheilt hat, vom Tod auferweckt hat. Diese Autorität, diese Kraft ist in dir, in mir am Wirken. Diese Kraft ist in dir, wenn Christus in dir ist. Gottes Kraft in deiner Seele. Das ist die erste Bitte. Die zweite Bitte in Vers 17. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Gottes Sohn in unseren Herzen. Wenn wir das hören, denken wir, hey Paulus, was du für Christen hier betest, es lebt doch schon Christus in ihnen. Christus ist doch schon in ihren Herzen, wenn sie Christus kennengelernt haben, wenn sie Christen wurden. Ja, das stimmt, sicherlich, ist wahr. Christus wohnt in unseren Herzen, wenn wir Christen sind. Wohnen heißt aber ständig da sein, nicht nur kurz zu Besuch kommen, ja, sondern wirklich ständig verweilen. Wenn du Christ bist, dann ist Christus in dir. Großartig. Aber hier geht es Paulus wieder um mehr. Um das Erleben. Erlebe, dass Christus Herr in deinem Herzen ist. Dass er wirklich Herr in allen Lebensbereichen ist. Nicht nur Sonntag und Freitag oder so, sondern wirklich jeden Tag, jede Stunde. Dieser Herr, der lebt, der auferstanden ist, lebt in dir. Ist das großartig oder ist das großartig? Richtig, es ist großartig. Und Paulus bringt jetzt zwei Beispiele aus der Botanik, dieses Verwurzeltsein. Wenn wir in Christus verwurzelt sind, dann gibt es Frucht, dann gibt es die richtige Frucht, dann gibt es diese Nährstoffe, ja, wo sich die Wurzel die Nährstoffe aus dem Boden holt. Und die Stabilität eines Baumes hängt auch davon ab, wie sehr er im Boden verwurzelt ist. Heute beim Sturm werden wahrscheinlich einige umkippen, aber wenn die Wurzeln tief sind, werden sie sich dem Sturm festhalten. Und dann kommt ein Beispiel noch aus der Bautechnik oder Architektur, dieses Gegründetsein. Ein Haus ist nur festgegründet, wenn das Fundament passt. Wenn es ein richtiges Fundament gibt, womöglich aus Stahlbeton, dann ist es gut, mit tausenden Kubikmetern Stahlbeton. Das sieht man nach außen nicht, aber es ist wesentlich für die Festigkeit vom Haus. Und die Bibel sagt, dass auch unser Leben fest verwurzelt sein soll in Christus und unser Leben braucht dieses Fundament, diese Basis. Und das sagt Paulus hier, diese Liebe Gottes, in dieser Liebe des Christus sollen wir verwurzelt und gegründet sein. Und wer fest verwurzelt ist, wird auch Frucht tragen. Der braucht sich nicht jetzt anstrengen, sondern Frucht wird automatisch die Folge sein. Großartig, das für andere zu beten, oder? Gottes Sohn in unseren Herzen, verwurzelt und gegründet. Die dritte Bitte in diesen Versen steht in Vers 18. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Hier betet Paulus für Gottes Botschaft in unseren Gedanken, in unserem Verstand. Was wir denken, sind wir, sagt man. Was wir denken, tun wir. Ja? Wenn ich irgendeinen Blödsinn sage, muss ich das zuerst einmal in meinem Kopf haben, weil sonst kann es nicht irgendwie aus mir herauskommen. Daher ist es wichtig, dass wir Gottes Botschaft, Gottes Wort in unseren Gedanken haben, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir in Gottes Wort zu Hause sind. Und es kommt hier diese Dimension, die wir am Anfang in dem Kinderlied gesungen haben. Wie hoch, wie breit, wie lang, wie tief ist Gottes Liebe. Paulus sagt, benutze deinen Verstand zu verstehen, wie großartig seine Liebe ist, wie großartig seine Botschaft ist. Diese vier Dimensionen, um die geht es da. Wie breit ist Jesu Liebe? Schau in die Evangelien. Menschen, Jesus begegnet Menschen, die ausgestoßen waren, die am Rande der Gesellschaft waren. Und was macht Jesus? Er liebt sie. Er liebt sie. Schau ins Lukas-Evangelium. Oder zum Beispiel der Bartimäus. Er kommt, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und er schreit und die anderen wollen ihn zurückdrängen. Und Jesus bleibt stehen. Er stoppt und geht hin zu dem Blinden und nimmt sich ihm an. So breit ist Jesu Liebe. Die ist sogar so breit, dass jeder, der in diesem Raum ist, eingeschlossen ist von Jesu Liebe. Wir sind so verschieden, aber jeder ist eingeschlossen von Jesu Liebe. Es gibt niemanden in diesem Raum, den Jesus nicht liebt. Wie lang ist Jesu Liebe? Ganz einfach, ewig lang. Sie hat nie begonnen und sie ist seit Ewigkeiten da und sie wird nie aufhören. Bevor du existiert hast, hat er dich schon geliebt. Jesus hat deinen Namen gewusst und er liebte dich. Oft kann man sagen, und er liebte mich trotzdem. Wie hoch ist Jesu Liebe? Sie reicht in die Herrlichkeit des Vaters, in die Herrlichkeit des Himmels. Wie tief ist Jesu Liebe? Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, ist Mensch geworden, ist ganz unten gewesen, bis zum Tod, ist am Kreuz gestorben. So tief ist Jesu Liebe. So tief, dass er in den Tod gegangen ist für dich, für mich. Und diese Botschaft, das Evangelium, diese Länge, Breite, Höhe, Tiefe von Jesu Liebe soll in unseren Gedanken sein. Ja, jeden Tag. Das soll unsere Gedanken beherrschen. Dass Jesu Liebe unsere Gedanken beherrscht. Das war die dritte Bitte. Gottes Botschaft in unseren Gedanken. Die vierte Bitte steht am Anfang von Vers 19. Da geht es weiter mit Jesu Liebe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Gottes Liebe im Erleben. Nicht nur verstehen, nicht nur seine Liebe kennen. Kennen ist in der Bibel nicht nur eine Kopfsache, dieses Verstehen. Das ist ein Erleben, eine Gefühlssache. Und Jesu will, dass wir seine Liebe erleben. In meinem Leben als Christ war es nicht immer so, dass ich Jesu Liebe erlebt habe. Und das ist vielleicht auch in deinem Leben so. Aber ich habe immer gewusst, Jesus liebt mich. Bitte Gott, diese Liebe Jesu zu erleben. Bitte einen guten Freund, eine gute Freundin, diese Bitte für dich zu beten, dass du Gottes Liebe mehr erlebst im Alltag. Das will Paulus auch hier. Er betet für die Epheser und wir sollen es auch für uns persönlich beten. Kennst du diese vier großartigen Liebeszusagen, die Gott uns gibt? Aus den Versen, was wir bis jetzt gehört haben, können wir sagen, Gott wird dich nie weniger lieben als gerade jetzt. Gott kann dich niemals mehr lieben als gerade jetzt. Gott wird niemals aufhören, dich zu lieben. Und mein Lieblingssatz, Gott hat niemals angefangen, dich zu lieben, weil er dich ewig liebt. Denk drüber nach. Vielleicht denkst du, ja, das stimmt. Und vielleicht denkst du, es ist gut, wenn wir bitten und wenn wir das füreinander beten. Gottes Liebe im Erleben. Die fünfte Bitte, die Paulus bittet, steht am Ende von Vers 19, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Gottes Fülle im Alltag, Gottes Fülle in mir, in dir, wer will nicht gefüllt werden? Ja? Oder bist du so ein Typ, der das Glas halb voll eher sieht als halb leer? Oder umgekehrt, eher Optimist oder Pessimist oder Realist? egal wie es ausschaut, Gott will uns mehr füllen. Auch wenn es schon übergeht. Er will uns mehr füllen. Ich kann das gar nicht genau erklären, das ist zu groß für mich. Aber diese Fülle in mir, diese Fülle, die Gott mir geben will, ist, dass das bewirkt, dass ich immer mehr und mehr die Person werde, die Gott sich vorgestellt hat. Dass ich immer mehr und mehr der werde, den Gott sich gedacht hat. Ist es nicht großartig, dafür zu beten? Gottes Gegenwart möge dich mehr und mehr füllen. Beginn das für jemanden zu beten. Diese fünf Gebetsanliegen, die wir jetzt uns angeschaut haben, sollen uns helfen, einfach mehr und mehr Gott zu erleben. Nehmen wir uns jetzt kurz Zeit. Denk jetzt an einen anderen Christen, an einen Bruder, eine Schwester, an deinen Sitznachbarn, jemand vielleicht, der heute nicht da ist, jemanden im Hauskreis, jemanden aus der Leitung, deinen Ehepartner. Denk jetzt an jemanden und nimm eines dieser fünf Anliegen und bete es für diese Person. Jetzt in der Stille. Großartig. Der Raum ist gefüllt mit Gebet. Gottes Fülle im Alltag. Und der Schluss des Gebets, das Paulus hier spricht, steht in Vers 20 und 21. In Vers 14 bis 15 haben wir die zwei Fragen gehabt: Wer ist Gott und was tut Paulus? Gott ist der Vater, Paulus ist niedergekniet. Und jetzt hat er diese fünf Gebetsanliegen gebetet. Und hier kommt er wieder auf dieses Thema, wer ist Gott, in Vers 20. Er, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. So ist Gott. Großartig. Gott, so groß ist Gott. Seine unerschöpfliche Kraft ist in uns am Werk. Und das sind jetzt fünf Schritte, was Gott tun kann. Was kann Gott tun, wenn wir beten? Wir beten oft, jo, bete, dass die Sonne scheint, bete, dass zum Regnen aufhört, bete, dass bei der Autofahrt nichts passiert, dass die Krankheit weggeht. Das sind alles super und große und wichtige Gebetsanliegen. Aber wir trauen oft Gott so wenig zu. Er kann viel mehr. Und was er viel mehr kann, steht hier. Nämlich, Gott kann tun, was wir beten. Er kann tun, was wir beten. Dann kann er tun, was wir beten und uns vorstellen. Sogar nur das, was wir denken. Er kann unendlich mehr tun, als wir bitten. Er kann unendlich viel mehr tun, als wir bitten. Und er kann unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder begreifen können. Das sagt Paulus mit diesem Satz hier. Das heißt, Gott ist so groß, dass er unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder begreifen können. Kann. War das jetzt Deutsch? Egal. Genießen wir diese Aussage. Du kannst Gott nie zu viel bitten. Du kannst Gott nie zu viel bitten. Er ist immer größer Und Gott sagt nicht, ich bin müde, ich kann jetzt gerade nicht, melde dich morgen wieder. Du kannst jetzt zu Gott bitten, zu Gott kommen. Was erwartet Paulus von Gott? Alles und nicht weniger. Was erwarten wir von Gott, wenn wir beten? Nicht immer alles, ein bisschen was. Es darf ruhig mehr sein. Das ist es, wer Gott ist. Paulus zeigt uns hier noch einmal, wer Gott ist. Und in Vers 21, was Paulus tut. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Er will, dass Gott geehrt wird. Paulus gibt Gott die Ehre. Er sagt, nicht mir gehört die Ehre, sondern Gott gebührt die Ehre. Paulus will nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, Gott soll im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Gott will in der Mitte sein. Das ist es, worum es bei Anbetung geht, was wir vorher gemacht haben, in den Liedern, im Gebet. Nicht um uns, weil es so ein schönes Erlebnis ist, weil es so ein warmes Gefühl ist. Ja, das kann ein schöner Nebeneffekt sein, aber Gott soll die Ehre bekommen. Wie bekommt Gott die Ehre? Indem wir diese fünf Anliegen beten zum Beispiel. Er bekommt die Ehre in Jesus. Für Paulus war das ganz klar. Und er bekommt die Ehre durch die Gemeinde. Durch jeden Einzelnen hier, der zur Gemeinde Jesu gehört. Er bekommt die Ehre durch Sünder, durch erlöste Sünder. Er bekommt die Ehre, wenn wir diese Gebetsanliegen beten. Gott will, dass wir Großes bitten. Hast du schon deine Wünsche für Weihnachten beisammen? Ich will jetzt keinen Stress machen, ist noch, wie lang? 2 Monate, nicht ganz. Aber denk mal bei den Wünschen nicht auch oft so klein, ich brauche heuer nichts, oder ich brauche nur eine Schachtel Schokolade, das reicht schon. Gott denkt sich bei unseren Gebeten, manchmal wahrscheinlich auch nur eine Schachtel Schokolade, willst nicht mehr? Gott will uns mehr geben, aber er will auch, dass wir bitten darum. Machen wir einen Neustart im Gebet, machen wir diese Anliegen einfach zu täglichen Anliegen, dass wir zu Gott kommen mit diesen Anliegen, die Paulus hier für die Epheser gebetet hat. Red mit jemandem heute nach dem Gottesdienst. Kannst du das für mich beten in der nächsten Zeit? Oder kann ich das für dich beten? Nehmen wir uns noch kurz Zeit der Stille, um einfach in der Stille Gott zu antworten, wenn er zu dir gesprochen hat, oder bete diese Anliegen für eine Person. Und ich werde dann im Gebet abschließen. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen können, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und in uns lebt. Wir beten dich an. Herr, es tut uns leid, wenn wir oft so klein von dir denken und nur denken, ja, du bist begrenzt. Aber du bist großartig, dir ist nichts unmöglich. Wir wollen einen Neuanfang im Gebet machen und wollen für eine Begegnung mit dir beten, um dich mehr und mehr tiefer kennenzulernen. Und ich bete für meine Geschwister, dass sie wirklich diese Kraft in ihrer Seele erleben, dass sie deinen Sohn in ihren Herzen erleben, deine Botschaft in ihren Gedanken haben, deine Liebe im Alltag erleben und deine Fülle im Alltag erleben. Herr, wir danken dir, dass du ein erlebbarer, großartiger Gott bist, mit dem wir gehen können. Wir danken dir für deine Liebe, Herr. Amen.